Das Gehirn verarbeitet Unordnung oder einen Bereich, der unübersichtlich ist, wie eine Gefahr. Das heißt, du hast visuelle Reize. In deinem Thalamus wird erstmal dieser Reiz wahrgenommen, im Hypothalamus wird es schon bewertet und im Endeffekt ist im Präfrontalkortex dann so dieses Signal, oh, Gefahr, ich kann das eigentlich nicht einsehen. Und das, egal wie irrational das Ganze ist, das ist halt ein unterbewusster Vorgang, stresst uns auf Dauer. Und wenn wir viel auf Ordnung achten, dann gibt es haufenweise Studien, die uns nahelegen und beweisen, dass...
Herzlich willkommen beim Mindseed Podcast. Ich bin euer Host Leon Heimann und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, um euch inspirieren zu lassen, zu wachsen und zu lernen. Jede Woche habe ich das Privileg, spannende Menschen hier in den Podcast einzuladen und von ihren Lebenserfahrungen zu lernen. Elen ist Designerin, werdende Wirtschaftspsychologin und verbindet die visuellen Aspekte mit den Aspekten der Psychologie. Elen, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich bei dir sein darf.
Was genau versteht man eigentlich unter Ästhetik?
Ästhetik ist tatsächlich ein großer Sammelbegriff, unter dem man die unterschiedlichsten Dinge heutzutage assoziiert. Rein von der Definition her könnten wir uns den Begriff etymologisch mal anschauen. Der stammt ursprünglich aus dem Griechischen und ist abgeleitet von dem Begriff Ästhesis, was so viel wie Empfindung oder Wahrnehmung heißt. Und ich denke, die meisten von uns kennen den Begriff vielleicht noch aus ihrer Schullaufbahn. Da wurde Ästhetik vielleicht eher so mit der Lehre des Schönen assoziiert oder beschrieben und definiert. Ja, heutzutage hat sich diese Definition so ein bisschen aufgebrochen und aufgespalten in unterschiedliche Bereiche und hat sich auch selbst so ein bisschen überarbeitet. Also im Endeffekt sprechen wir von der Lehre des Schönen so bis zum 19. Jahrhundert. Gerade zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert wurde Ästhetik wirklich als sehr statische Lehre unterrichtet. Das heißt, von mathematischen Aspekten umfasste der Begriff auch die Kunst, die Wissenschaft, die Lyrik, aber auch die Musik anhand der Harmonielehre, wo sich ganz viele Teilaspekte der Ästhetik manifestiert haben und weiterentwickelt haben.
Heißt das, Ästhetik war in der Schule auch eine Lehre, die die Kinder von klein auf bekommen haben?
Man muss dazu sagen, das, was ich gerade meinte, viele kennen das von uns, vielleicht noch in unserer Generation oder in der Gegenwart aus der Schulzeit. Das ist ja ein Thema, was auch unterrichtet wird heutzutage. Oder Ästhetik ist ja für uns alle ein Begriff, den wir alle irgendwie früher oder später mal gehört haben, mit dem wir mal konfrontiert waren. Und ganz wichtig dazu zu sagen ist eben, dass der Begriff Ästhetik aus der Antike stammt, zwischen dem 17. bis zum 19. Jahrhundert an viele Reglements gebunden war und mittlerweile mit dem Begriff sehr aufgebrochen wurde. Also nach dem 19. Jahrhundert zum Beispiel haben wir uns ja auch in den geisteswissenschaftlichen Fächern erweitert und revolutioniert, wo früher der Akademismus zum Beispiel in der Kunst, ich nehme gerne das als Beispiel, weil das so sehr plakativ ist. Akademismus ist eine Kunstform, an der es im Endeffekt darum geht, dass nach der Akademie, das war das Setting, in dem das Ganze stattgefunden hat. Da sind Menschen zusammengekommen, die Künstler waren und die nach diesem ganz speziellen Reglement der Ästhetik Gemälde erstellt haben. Und damit meine ich wirklich erstellt haben. Sie haben sich nicht davor gesetzt und haben angefangen, ich nehme einen Pinsel in die Hand und drücke mich selbst aus oder meine Emotionen oder bilde ab, wie ich die Welt sehe, sondern es gab ein festes Reglement und das vollzog sich eben über unterschiedlichste Wissenschaften. Wir hatten einmal die Musik, Komponisten, die sich eben hingestellt haben und nach verschiedenen Harmonien ein möglichst stimmiges, als schön wahrgenommenes Werk zu vollziehen oder ja, eben die Künstler, die Designer, die Architekten, die eben auch aus diesen Bereichen der Antike, wie zum Beispiel Mengenlehren oder Kanone sich verschiedene Regeln auferlegt haben und diese befolgt haben, um zu schaffen. Und diese Ergebnisse daraus, die können wir heutzutage unter Ästhetik verstehen. Und das ist ganz interessant, weil wir können das heute nach wie vor beweisen, dass das auch irgendwie seine Daseinsberechtigung hat. Das können wir tun anhand von verschiedenen Studien. Beispielsweise gibt es da eine ganz spannende Studie, die mit Alzheimer-Patienten durchgeführt worden ist. Da haben wir diese Kunst, die aus dem Zeitalter stammt, also zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert Alzheimer-Patienten gezeigt und haben die aufschreiben lassen, was sie darüber denken, was die Emotionen sind. Die Patienten selbst, also die Probanden, die haben diese Kunstwerke im Leben bestimmt schon gesehen, aber längst vergessen. Und wurden wie ein Kind neu für dieses Kunstwerk gesetzt und mussten eben ihre Emotionen und ihre Wahrnehmung dazu schildern. Und dann hat man diesen Durchlauf nochmal vollzogen, so ein paar Monate später. Und die Probanden sind zum selben Ergebnis gekommen. Die haben diese Bilder immer noch als besonders symmetrisch oder besonders harmonisch wahrgenommen. Mhm. Ja. Und in anderen Studien kann man dann eben so ein bisschen die Wirkung, die diese Kunstwerke auf uns haben, wiedergeben, indem man ja zum Beispiel Patienten, kranke Leute, die zum Beispiel im Krankenhaus stationär aufgenommen worden sind, mit Dingen aus der Kunst konfrontiert hat. Wenn zum Beispiel ein Krankenhauszimmer besonders ästhetisch oder künstlerisch eingerichtet worden sind oder da diese Kunstwerke hingen, die diesem Zeitalter zuzuordnen sind, haben die Menschen bessere Heilungschancen gehabt. Die sind im Schnitt schneller gesund geworden, haben nach weniger Schmerzmitteln verlangt und somit können wir eben sogar beweisen, dass Ästhetik eine Wirkung auf uns Menschen hat.
Das heißt, Ästhetik im Endeffekt, das sind grundlegende Prinzipien, die damals auch so gelehrt wurden. Das ist also eine Art Kernlehre. Und die hat sich aber über die Zeit weiter aufgebrochen. Und mittlerweile, ja, wenn man an Ästhetik denkt, also ich zum Beispiel, hätte jetzt gar nicht daran gedacht, dass da tiefere Lehren dahinter sind als Laie. Sondern ich denke an etwas, was einfach gut aussieht. Und das ist interessant, dass halt die Ästhetik wirklich eine Lehre ist, die auf Prinzipien beruht. Und dass auch Künstler, die dann zum Beispiel diese Kunstwerke entworfen haben, eigentlich sich daran orientiert haben. Weil man denkt ja oft, also ich denke, jemand, der sich nie so stark damit beschäftigt, denke oft, ich sehe ein Gemälde, ich denke so, wow, der war ja komplett talentiert. Aber dass der vielleicht auch ein paar Lehren angewandt hat, die vorher gelernt hat, das ist interessant. Was genau ist der Unterschied zwischen Ästhetik und Schönheit?
Darf ich davor noch einmal kurz einlenken? Ja, genau. Und zwar bist du da im Endeffekt einer sehr, sehr interessanten Frage auf der Spur. Du sagst gerade, okay, das sind verschiedene Teilaspekte, die wir als besonders ästhetisch empfinden und daraus entstanden Lehren. Diese Lehren kommen nicht von ungefähr und das ist der entscheidende Punkt an der Ästhetik eigentlich, humanistisch auch betrachtet und anthropomorphologisch. Diese Regeln, die wir verwendet haben, um Kunst zu schaffen, die Regeln der Ästhetik, die stammen aus der Natur selbst. Das heißt, die haben wir sogar inhärent. Also anthropomorphologische Gesichtspunkte sind zum Beispiel die Mengenlehre des Körpers im Vergleich zur Natur von außen, also Größenverhältnisse. Und das ist im Endeffekt auch so ein bisschen die Aufgabe von der Ästhetik. Und zwar uns Ausschlag darüber zu geben, wie wir überleben. Wir gucken uns die Natur an. Wir sehen eine Anordnung, ein Verhältnis, ein Größenverhältnis und können daran Rückschlüsse ziehen. Ist das gefährlich für mich oder ist das wichtig, um mein Überleben zu sichern? Jäger und Sammler, einfaches Beispiel. Sammler haben sich umgesehen in der Natur, haben Bären gesammelt und wenn diese Bären eine besondere Leuchtkraft nach Omer zum Beispiel haben, dann sind die eventuell giftig, das heißt Gefahr. Wenn ein Jäger loszieht und besonders viel Fleisch für seine Peer Group, für seine Familie sucht, dann wird er sich ein Tier suchen, was vielleicht ein besonders symmetrisches Geweih hat. Einfaches Beispiel. Wir haben einen Hirsch, der hat ein besonders prachtvolles Geweih. Der wird wahrscheinlich vital und gesund sein und deswegen jagen wir spezifisch dieses Tier, obwohl es vielleicht mehr Anstrengung für uns kostet. So, das ist so der Sinn dahinter. Und dieses Reglement, wie die Natur funktioniert, weil die ist ja als solches wahnsinnig spannend konstruiert. Da ist ja hinter allem Bauplan. Da können wir jetzt gerne goldener Schnitt gehen. Also auch diese Baupläne, die können wir ja aufdröseln. Schon in der Antike konnten wir das, da kommt es überhaupt her. Da können wir Teilungskanone von ableiten. Und wir können Rückschlüsse ziehen. Und diese Rückschlüsse wurden eben als Reglement festgeschrieben, frei nach dem Motto Best Practice. Und die wurden dann angewandt über ganz viele Jahrhunderte. Jetzt kommen wir zurück zu deiner Frage. Was ist so der Unterschied zwischen Schönheit und Ästhetik? Also ich denke, unser Schönheitsbild hat sich einfach über die Zeit sehr, sehr stark verändert. Das heißt, die Ästhetik ist eventuell gleich geblieben, aber dieser Begriff Ästhetik, dass Menschen das automatisch mit Schönheit verbinden, liegt eher so daran, wie wir uns vielleicht auch gesellschaftlich verändert haben. Weil wir können in den Wald gehen, wir gehen in die Natur, wir sehen etwas, das ist geschaffen von dieser Natur und finden es besonders schön, weil es vielleicht Vitalität ausstrahlt, weil es tröstlich ist, weil es frisch ist, weil vielleicht grüne Blätter, wir sind gerade im Frühling. Alle Blätter sprießen und wir sehen dieses Grün. Es hat eine starke Leuchtkraft, es hat aber auch eine Ästhetik. Es hat sogar den goldenen Schnitt, weil die Blätter sind so angeordnet, dass sie eben möglichst viel Licht bekommen, um überleben zu können. Mhm. Und diese Vitalität, die darin mitschwingt, das ist etwas wahnsinnig Schönes. Aber Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und ich finde zum Beispiel was ganz, ganz, also was anderes schön als du zum Beispiel. Mhm. Und darin mit weiterem Aufkommen von Individualität und mit mehr Akzeptanz in der Gesellschaft für individuelle Sichtweisen hat sich natürlich auch unser Ästhetikbild komplett verändert. Mhm. Da liegt der wichtige Unterschied zwischen Schönheit und Ästhetik. Ästhetik ist ein gemeinsamer Nenner, auf den wir uns alle einigen können. Mhm. Schönheit hingegen ist etwas sehr, sehr Individuelles.
Ich höre auch so ein bisschen raus, Schönheit ist subjektiv und das ist so die Betrachtungsweise, also die subjektive Betrachtungsweise und Annahme. Und Ästhetik ist so das Warum dahinter. Warum empfindet das die Person als schön? Und darauf beruhen halt gewisse Regeln.
Ja, meistens. Auf jeden Fall. Das hast du sehr gut zusammengefasst. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und warum findest jetzt zum Beispiel du was anderes schön als ich? Also was hat dein Bewusstsein für Schönheit geprägt?
Was für eine spannende Frage. Tatsächlich gibt es da ganz viele verschiedene Studien und Erkenntnisse drüber. Und im Endeffekt können wir das jetzt ganz, ganz fein auseinanderdröseln. Zum einen hast du die Sozialisierung natürlich. Mhm. Womit hast du dich umgeben? Wenn du zum Beispiel jemand bist, der in der Wüste aufgewachsen ist und vielleicht dieses satte Grün, was wir aus unserer Kindheit kennen, gar nicht kennengelernt hast, dann wirst du etwas anderes als ästhetisch betrachten und als hier finde ich Nahrung, hier finde ich Lebensraum, hier fühle ich mich wohl drin, als jemand, der in einer sehr grünen Umgebung groß geworden ist oder vielleicht sogar in einer Umgebung, wo sehr, sehr viel Schnee liegt. Mhm. Also erstmal, das ist sehr, sehr wichtig. Und dann natürlich auch deine ganz persönliche Esprit, dein eigener Ausdruck. Du kannst sozialisiert worden sein mit Eltern, die vielleicht sehr viel Wert auf Bildung gelegt haben, die sehr viel Wert auf die eigene, auf den eigenen Weg gelegt haben und andere, die eher auf die Ästhetik oder beziehungsweise das, was du anziehst, das Materialistische gelegt haben und du kannst dich persönlich komplett umpolen. Du kannst dann das komplette Gegenteil schön finden wie deine Eltern. Also das ist eine sehr breite Frage als solches. Aber ich würde sagen, die Sozialisierung, die spielt auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle darin. Und das Wunderschöne an der Ästhetik ist, sie funktioniert auch umgekehrt. Sie kann auch ein Träger sein von Kommunikation durch die durch ästhetische Gegenstände oder Ästhetik können wir einen Konsens schaffen zwischen verschiedenen Ethnien, verschiedenen Kulturkreisen. Du kennst vielleicht diese Weltraumkapsel, wo klassische Musik drin gespeichert worden ist, weil das auch eine Form der Ästhetik ist, die wir rausgeschickt haben ins All, damit, wenn Leute uns irgendwo finden, die so eine Vorstellung davon haben, wie wir funktionieren. Und das gibt wirklich Rückschlüsse, weil das ist im Endeffekt eine Form der Ästhetik. Das ist eine Harmonie, die aufgebaut ist oder mehrere Harmonien aneinandergereiht und das ist etwas, worauf wir uns gemeinschaftlich als Konsens einigen konnten. Und das finde ich auch so wahnsinnig faszinierend an der Ästhetik, dass sie funktioniert als Träger für Kommunikation und interkulturelle Kommunikation vor allen Dingen. Egal, wo du herkommst. Ein Bild kann in dir das Gleiche auslösen, wie jemand, der vom anderen Ende der Welt kommt. Also da würde ich gar nicht so stark differenzieren, glaube ich.
Es steckt so viel mehr hinter dem Wort, als man anfangs denkt. Ja.
Auf jeden Fall. Wir haben auch viele mathematische Komponenten. Also ich möchte da jetzt gar nicht so stark ins Detail gehen, aber faktisch gibt es eine ganz starke mathematische Ansichtsweise und Wissenschaft dahinter, wie Dinge konstruiert werden müssen, damit sie als besonders ästhetisch betrachtet werden. Es gibt zum Beispiel Teilungskanone. Den Vedianischen Teilungskanon, den kennen viele Menschen, die im Marketing oder im Grafikdesign tätig sind. Das ist einfach ein Kanon, der verschiedene Abmaßungen ausprobiert hat und im Endeffekt wie so eine Art Rezept herausgefunden hat, wie eine Werbeanzeige aufgebaut sein muss, damit Menschen auf diese Anzeige aufmerksam werden und ein Engagement stattfinden kann. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Mhm. Oder wie Websites aufgebaut sind, wie du dich kleidest. Das sind alles verschiedene Lehren. Um das vielleicht noch ein bisschen plakativer darzustellen, ich glaube, die meisten von uns kennen das Bild von Leonardo da Vinci, wo er in diesem Kreis und in einem Rechteck steht.
Ich kann das mal einblenden kurz.
Ja, das wäre toll. jedenfalls ist da zum Beispiel auch zu erkennen, wie wir Menschen überhaupt aufgeteilt sind. Der goldene Schnitt, der findet ja nicht nur in der Natur statt. Wir Menschen sind darauf programmiert, Dinge als ästhetisch zu betrachten, die uns auch selbst inhärent sind. Auch wir selbst sind ein Teil der Natur und auch wir haben einen speziellen Aufbau. Und wenn man den eben in ein anderes Setting, in eine andere Situation reingibt, dann können wir uns damit besser assoziieren oder identifizieren, als wenn das irgendetwas ist, was sich mit KI gebaut ist. Und das kennen die meisten von uns heutzutage, wenn sie auf Social Media unterwegs sind. Man sieht Kleinigkeiten, wo man denkt, ach, also entweder sagt man, ja, das ist toll, damit kann ich mich identifizieren, weil es so anders ist, weil es auch etwas Erhabenes ist, auch ein wichtiger Teilaspekt der Ästhetik. Wir können auch durchaus Dinge besonders interessant und ansprechend finden, mit denen wir uns gar nicht assoziieren können, die viel größer sind oder viel zu perfekt. So.
Also der goldene Schnitt, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, ist der Schnitt, wo Sachen möglichst symmetrisch sind.
Es ist ein Mengenverhältnis. Per Definition ist es ein Mengenverhältnis. Das heißt, du hast eine Strecke und du teilst diese Strecke auf in zwei Teile. Bei Menschen ist zum Beispiel dein persönlicher goldener Schnitt wird da sein, wo dein Bauchnabel sitzt. Das ist die...
Aber vertikal. Ne?
Genau.
Okay.
So, und diesen goldenen Schnitt, den hast du überall im Körper. Wenn du möchtest, können wir darauf auch noch näher eingehen.
Sehr gerne.
Ich kann dir auch Schnitt-Visuals dazu mitgeben, wenn du möchtest.
Gerne.
Na, im Endeffekt ist das einfach ein Verhältnis zueinander. Das einfachste Beispiel kennen die meisten von uns aus ihrer Handykamera oder deine Kameras, die du hier mitgebracht hast. Das sind im Endeffekt diese Gitter, die wir im Hintergrund sehen, die ganz häufig im goldenen Schnitt aufgeteilt sind. Und wir orientieren uns an den einzelnen Ecken, an den einzelnen Hilfslinien, um ein Bild möglichst ästhetisch einzustellen. Das ist, es ist immer ein Verhältnis dazwischen, zwischen Ordnung, das heißt, das menschliche Auge kann alles überblicken, und Chaos. Das heißt, du hast auch Punkte, an denen du hängen bleibst, wo es nicht perfekt ist. Theoretisch könntest du einfach eine zentrale Perspektive gestalten. Ich könnte jetzt mit der Kamera auf dich halten, pack dich direkt in die Mitte und sage, ja, wieso ist doch alles drauf? Mhm. Ich sehe den Leon perfekt. Du hast beide Seiten drauf. Aber das alleine befriedigt das Auge nicht. Deswegen hat man in einer Perspektive, wenn man ein Interview gibt, zum Beispiel ganz oft den Kopf auf einer Seite, damit es eben auch ein bisschen spannender fürs Auge ist, damit du nicht schnell gelangweilt wirst, weil dann schaltest du schneller ab als Zuschauer.
Und das macht voll viel aus, wenn man weiß, wie man Sachen, ob es jetzt im Marketing ist oder in der Fotografie oder im Raum an sich, ja, wenn man architektonisch arbeitet, wenn man weiß, wie man Sachen positioniert, um eine gewisse Atmosphäre zu schaffen, visuell, audiovisuell oder einfach, wenn man Leute einlädt oder sei es einfach nur Freunde oder auch Partner, Businesspartner, wenn man dann schon eine gewisse Atmosphäre, also wenn man da so ein paar Prinzipien versteht, man muss ja nicht super tief in die Materie gehen, jetzt so wie du jetzt, ne? Aber das ist natürlich schön, das ist total interessant. Aber wenn man als normaler Mensch, sage ich mal, ein paar Prinzipien versteht, dann hat man die Möglichkeit, gewisse Räume zu schaffen und auch in eine gewisse Richtung, denen so eine gewisse Richtung zu geben. Was für eine Atmosphäre möchte ich jetzt hier gerade schaffen? Was für eine Atmosphäre möchte ich in meinem Podcast zum Beispiel schaffen? Wie kann ich dem Zuschauer das noch mal ermöglichen, dass er sich noch besser einfinden kann und sich noch ja, besser verstehen kann, was die Person sagt. Weil jetzt, nehmen wir jetzt mal dich als Person. Wir könnten jetzt dich einblenden und anstatt, dass du jetzt, wie du gerade im Bild bist, auf der linken Seite bist und in die Richtung, in die du sprichst, Raum ist, könnten wir dich ja auch einfach auf der anderen Seite positionieren und du sprichst sozusagen gegen, der Raum ist hinter dir. Mhm. Das wird ja einen ganz anderen Effekt erzeugen. Ne? Das wird bei dem Zuschauer ein ganz anderes Gefühl erzeugen.
Absolut.
Und dadurch, dass du diesen Raum vor dir hast, kann der Zuschauer dich noch besser verstehen. Na, das ist nur ein Beispiel. Ne? Das heißt, es handelt sich ja bei dieser audiovisuellen Podcast-Aufnahme, das ist jetzt sehr spezifisch, ne? Nicht nur um das Audio, sondern auch um das Visuelle. So. Und die Frage ist, wie kann ich das bestmöglich kombinieren? Und das ist nur ein Anwendungsbeispiel.
Ja. Ja, also ästhetische Aspekte können ein in allen möglichen Bereichen, wo Lebensraum stattfindet, im Endeffekt einen Mehrwert bieten. Du kannst es einsetzen für dich persönlich, um dir mehr Geborgenheit in deinem persönlichen Zuhause zu schenken, indem du zum Beispiel auf Ordnung achtest. Ordnung ist etwas, wo es haufenweise Studien zu gibt, wie viel Stress das unterbewusst im Körper bei uns auslöst, wie der Kopf darauf reagiert. Kleines Beispiel, ich stelle dir jetzt ganz persönlich die Frage, als Kind nimmt man noch ganz anders wahr. Um das, was ich jetzt erklären möchte, darzustellen, würde ich die einfache Geschichte nehmen, wie fühlst du dich als Kind, wenn du einen undefinierbaren Haufen, einen Wäschehaufen, einen Berg oder einen offenen Schrank, wo Kleidung hängt, im Dunkeln siehst. Du kannst das nicht überblicken. Das heißt, da ist Unordnung. Du weißt auch, das sind Gegenstände, aber viele Kinder dachten früher, es ist ein Geist, es ist ein Einbrecher oder sonst was. Kennst du die Situation? Dass du so Dinge hast, die du nicht...
Ich bin nicht sicher, ob ich diese Situation kenne, aber ich habe mir gerade vorgestellt, wie ich allgemein Unordnung wahrgenommen habe, weil du das ja gerade angesprochen hast. Und ich glaube, ich habe es so viel unterbewusster wahrgenommen. Und heute nehme ich das so viel bewusster wahr und es triggert auch mehr in mir.
Absolut.
Habe ich das Gefühl.
Und das ist eigentlich ein Beispiel dafür, wie Unordnung auf uns Menschen wirkt. Das ist etwas Unterbewusstes. Es ist nichts, was du bewusst wahrnimmst, außer du bist schon sehr weit oben in der Erleuchtungskette. Nein, also du bist ein sehr, sehr bewusster Mensch. Aber die meisten nehmen das unterbewusst auf. Das Gehirn verarbeitet Unordnung oder einen Bereich, der unübersichtlich ist, wie eine Gefahr. Das heißt, du hast visuelle Reize. In deinem Thalamus wird erstmal dieser Reiz wahrgenommen, im Hypothalamus wird es schon bewertet und im Endeffekt ist im Präfrontalkortex dann so dieses Signal, oh, Gefahr, ich kann das eigentlich nicht einsehen. Und das, egal wie irrational das Ganze ist, das ist halt ein unterbewusster Vorgang, stresst uns auf Dauer. Und wenn wir viel auf Ordnung achten, dann gibt es haufenweise Studien, die uns naheliegen und beweisen, dass wir darin besser arbeiten können, dass wir uns zufriedener fühlen, dass wir besser schlafen können. Ordnung im Schlafzimmer, ganz, ganz wichtiges Thema. Alle, die sich mal mit unserer lieben Freundin Marie Kondo auseinandergesetzt haben. Das ist eine Japanerin. In Japan ist Aufräumen zum Beispiel ein Studienfach, die sich für die westliche Welt geopfert hat oder so ein bisschen die Würdenträgerin ist, die sich viel mit Ordnung beschäftigt. Das ist zum Beispiel ein großer Aspekt, den können wir alle manifestieren und in unser Leben ziehen mit ein bisschen Aufwand, ohne dass wir irgendwie Geld für neue Einrichtungsgegenstände oder die super Top-Beleuchtung ausgeben müssen. Das auf jeden Fall. Wir können Ästhetik natürlich nutzen im Geschäftsfeld, wo wir auch schon zum Bereich Visual Merchandising kommen. Das ist ja etwas, was ich unter anderem beruflich mache oder wo ich mich sehr gerne austobe. Wo es darum geht, nach psychologischen und ästhetischen Aspekten ein Raumkonzept zu erstellen, wo es immer einer Aufgabe folgt. Also entweder, dass sich der Kunde besonders wohl fühlt, dass er besonders viel Zeit an einem Ort verbringt, dass der Absatz gesteigert wird. Wir kennen das alle im Einkaufsladen. Das ist so das einfachste Beispiel für Visual Merchandising, dass die teuren Produkte eher auf Augenhöhe sind, weil der Mensch eben auf der Ebene agiert und die billigeren Produkte eher unten liegen, dass Supermärkte wirklich nach hohen psychologischen Aspekten eingerichtet sind, wie man am besten alle Ladenzeilen rund abläuft, sodass man an jeden Bereich vorbeikommt und möglichst viel kauft. Im Bekleidungsladen ist es besonders interessant, weil du eben gerne, also die goldene Regel im Visual Merchandising ist zum Beispiel ein Dreiklang, dass du immer drei verschiedene Aspekte ausstellst, dass du mit einer Erhebung von einem Gegenstand, den du auf einen kleinen Podest legst, zum Beispiel den teureren Gegenstand hervorhebst, sodass man eher zu dem greift, sich aber trotzdem maximal gut unterhalten fühlt und gerne in diesem Laden ist, wie eine Art Museum, weil man diese Reize bekommt. Das heißt, du könntest ja auch einfach einen teuren Gegenstand auf ein Podest legen. Nein, du legst drei hin, weil dein Auge und dein Kopf sich unterhalten fühlt, weil du visuell von links nach rechts gehst und da noch mehr Auswahlmöglichkeiten hast. Und das ist ja das, was als Einkaufserfahrung den Menschen stimuliert und Spaß bringt am Ende des Tages.
Ja.
Genau, und das versuchen wir sogar im Online-Bereich. Das ist auch ganz spannend. Das geht nicht nur im physischen Bereich, das kann man genauso gut auf seiner Website etablieren. Auch etwas, was ich gerne allen mitgebe, dass man sich da vielleicht mal so ein bisschen inhaltlich mit auseinandersetzt. Wenn ich zum Beispiel einen Dropship habe oder in irgendeiner Form Produkte vermarkte oder präsentiere, dass man eben mit ganz vielen Aspekten aus der Ästhetik spielen kann und aus dem Visual Merchandising, um ja, bessere Verkäufe und zufriedenere Kunden zu generieren.
Was sind Orte, wo wir Ästhetik begegnen, wo wir nicht davon ausgehen, dass wir Ästhetik begegnen? Weil wir denken ja, okay, zum Beispiel im Fashion-Bereich. Ich denke direkt an den Fashion-Bereich. Ich denke an den architektonischen Bereich. Ich denke vielleicht auch an ein Store-Konzept, weil du es jetzt gerade genannt hast. aber wo beeinflusst uns Ästhetik auch unterbewusst, ohne dass wir das wirklich merken?
Das ist insofern interessant, weil wir als westliche Zivilisation völlig abgerückt sind von der Natur. Wir leben ja in einer völlig konstruierten Welt. Das heißt, eigentlich ist ab dem Moment, wo du in einem gebauten Zuhause in vier Wänden lebst und aus der Haustür gehst, bist du komplett im Lebensraum und komplett mit Ästhetik konfrontiert. Egal, ob du jetzt in die Natur gehst, da hast du natürlich auch Formen der ursprünglichen Ästhetik. Oder Dinge, die du als ästhetisch empfinden kannst. Aber sobald du in einem urbanen Setting bist, bist du im Endeffekt schon in einer menschlich konstruierten Welt und Ästhetik. Und da kann es eine Hausfassade sein, die lediglich auf Funktionalität ausgerichtet ist. Das heißt, da wird dein Auge weniger lang dran hängen bleiben. Und dann gibt es auch Fassaden, die sind besonders künstlerisch gestaltet. Und da fühlst du dich vielleicht eher von angesprochen, weil dein Auge länger auf dem Bauwerk ruht und mehr spielen kann. Aber im Endeffekt begegnest du Ästhetik, solange du lebst, überall, an jeder Stelle.
Ich war zum Beispiel gestern in der Therme, habe ich dir erzählt, und das war wirklich eine der schönsten Thermen. War Bali, ist keine Werbung, noch nicht gesponsert oder so, aber ich fand, die haben das sehr gut gemacht. Dadurch, dass, ich weiß nicht, die haben wirklich ein bisschen dieses traditionelle Feeling rübergebracht. Die Kunst, die dort angewandt wurde, war nicht so, man hatte nicht das Gefühl, dass es Massenproduktion ist, sondern eher so ausgewählte Kunst und sehr authentisch. Wir haben ein sehr authentisches Feeling geschaffen.
Schön, ja.
Durch Kombination von Architektur, Naturfasern, Skulpturen und so weiter. Farben. Und ja, das Thermenerlebnis hat sich dadurch für mich komplett anders angefühlt als sonst. Nur durch die Ästhetik. Weil ich meine, die Saunengänge, sagt man das so, habe ich trotzdem gemacht, wie sonst auch. Wir waren auch im Wasser, wie sonst auch. Also das Erlebnis an sich, so, wenn man das mal so betrachtet, war ja jetzt ja nicht, zumindest körperlich gesehen, nicht anders. Das war ähnlich. Aber die visuelle Wahrnehmung, und natürlich beeinflusst das auch noch andere Faktoren, aber die war auch stark, ich habe gemerkt, dass die mich stark beeinflusst hat und dass die mir auch eine starke Entspannung in dem Moment gegeben hat, weil was ich in dem Moment wollte, war Entspannung.
Ja.
So, und das hat mich stark beeinflusst in dem Moment. Du hattest jetzt den goldenen Schnitt genannt. Kannst du vielleicht noch ein weiteres Prinzip erwähnen, welches zu Ästhetik führt?
Ich könnte jetzt zum Beispiel einfach mal, wenn wir jetzt schon in dem Setting sind, also ich werde jetzt einfach mal dein Bild weiterbauen. anhand einer Therme oder auch einer sehr starken Lifestyle-Therme, die ja wirklich ganz arg nach solchen Aspekten, nach Visual Merchandising-Regeln konstruiert wurde, eingehen. Und zwar arbeiten wir da mit all unseren Sinn, mit den visuellen, mit den auditiven, mit den olfaktorischen Reizen, mit der Haptik ganz viel. Und ja, dann gibt es noch sowas wie Degustation, also Genussfaktoren. Die sind jetzt, glaube ich, in dem Setting nicht ganz so relevant. Aber ich weiß, dass da zum Beispiel auch an einigen Stellen frisches Obst serviert wird und
Kannst
so weiter.
Kannst du kurz einmal erklären, diese verschiedenen?
Ja, ja, genau. Also es geht halt um die Sinne, die wir einfach als Menschen inhärent haben.
Ja.
Visuell, klar, das, was wir visuell wahrnehmen mit unseren Sehen. Olfaktorisch ist alles, was wir über Gerüche wahrnehmen. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die relativ neu ist, was Raumkonzeption angeht. Du kennst es vielleicht auch aus dem Bekleidungssektor. Ich glaube, ein ganz bekanntes Beispiel war damals Hollister, auch keine Werbung, in Abercrombie, wo ganz viel Parfum versprüht worden ist. Das wird heutzutage an allen Ecken und Enden angewandt und auch in dem Setting, welches du jetzt beschrieben hast. Vielleicht ist es da der Duft, der anders ist, der natürlicher wirkt, der vielleicht weniger künstlich wirkt oder der Duft, der dort eingesetzt worden ist. Früher waren Schwimmhallen nicht mit olfaktorischen Reizen irgendwie, ich sag mal, manipuliert worden. Da hast du diesen Chlorgeruch ganz stark wahrgenommen. Das ist dort zum Beispiel nicht so, die benutzen Duftstoffe. Nicht negativ, geben sich bestimmt wahnsinnig viel Mühe damit, aber das ist zum Beispiel was Neues. Haptisch, klar, alles, was du fühlst, es ist die Oberfläche, es ist das Gefühl, wenn ich hier diesen Tisch anfasse und die einzelnen, also das Material wahrnehme, es ist halt Holz, das ist nicht aus Plastik, das ist etwas viel...
Sehr wertig.
Mhm. Ja, und erzählt vielleicht auch was. Jedes Stück Holz ist individuell, weil es mal eine Pflanze war. So.
Ja.
Und das ist etwas, was in solchen Settings natürlich wahnsinnig relevant und wahnsinnig ausschlaggebend für das Gefühl ist, was du da hast. Sind die Materialien natürlich? Sind sie weich? Sind sie warm? Du könntest genau das gleiche Relief jetzt oder die gleiche Fraktur auch mit Plastik gießen zum Beispiel, aber das ist nicht das gleiche Feeling, das ist nicht die gleiche Wertigkeit. Und auf solche Kleinigkeiten, ne, legen Raumkonzepte wie solche natürlich wahnsinnig viel Wert.
Mhm. Das unterscheidet dann ja auch so ein Massenprodukt von einem einzigartigen Produkt. Ne?
Ja. Genau, was habe ich noch? Ich habe die Haptik, ich habe die visuelle. Ja, geschmacklich ist schwierig. Ist jetzt vielleicht in dem Setting nicht ganz so relevant.
Tatsächlich
aber
schon.
Die haben frisches Obst serviert, oder?
Zum Beispiel, wir haben gestern auch dort gegessen.
Ah, schön, ja.
Ja? Mhm. Und das Essen war auch sehr gut.
Okay.
Und da spielt natürlich dann auch der Geschmackssinn mit
Geschmacksfaktor,
rein.
Geschmacksfaktor, ja.
Ne? Also das kann man eigentlich genauso aufnehmen, wie du es gerade gesagt hast. Ja, bitte.
Mhm. Und im Endeffekt, das, was du dort in der Therme vorgefunden hast und was du da wahrnehmen durftest, das sind ja wahnsinnig viele Reize. Das heißt, im Endeffekt sind all deine Reize, die du hast als Mensch, bespielt. Und das ist das, was den Unterschied angeht. Und das ist das, wo wir auch mit im Visual Merchandising sehr stark dran arbeiten, selbst im Online-Bereich. Das heißt, wie kann man olfaktorische Reize in den Online-Bereich transponieren? Ne? Wie funktioniert das? Und zwar kannst du in die Verpackung zum Beispiel Gerüche reinsprühen. So, das heißt, du kriegst ein Produkt, was du gekauft hast, nach Hause, du machst die Packung auf und freust dich und nimmst diesen Duft wahr. Und der wird sich in dein Unterbewusstsein einbringen. Vielleicht machst du das gar nicht bewusst. Der ist auch teilweise ganz zurückhaltend. Und das wird aber trotzdem ein Reiz geben und einen Impuls bei dir geben, der dir sagt, boah, mit der Marke identifiziere ich mich mehr, weil da habe ich das Gefühl, wenn ich das Paket aufmache. So, das sind so ganz kleine, unterschwellige Dinge, die in ganz vielen Bereichen heutzutage Anwendung finden.
Das ist mega faszinierend, weil wir sind auch gerade dabei, ein Journal zu entwickeln und wir haben uns jetzt auch einige Journals bestellt und wir schauen, was für Konzepte verwenden die und wir schauen uns auch genau die Materialien an.
Ja.
Und es gibt halt einige Journals, die einfach so ein sehr wertiges Papier haben, wo vielleicht im Englisch sagt man Embroidery, also so verschiedene.
Ein Relief an.
Genau, also verschiedene Prints, die ein gewisses Relief haben oder wo etwas gestickt wurde und das gibt einem halt wirklich
Prägung,
so ein Gefühl.
Das Wort habe ich gesagt.
verschiedene Prägungen, die einem unterschiedliches Gefühl von Qualität auch geben. Und das beeinflusst uns die ganze Zeit und das ist sehr interessant, weil das oft sehr unterbewusst passiert. Mhm. Jetzt haben wir viel davon gesprochen, wie so etwas Anwendung im Businessbereich findet, um vielleicht mehr Kunden zu akquirieren oder um ja, einfach auch die Kunden glücklicher zu machen. Was kann ich denn für mich selbst tun, wenn ich ein paar Regeln der Ästhetik kenne? Ja, wir hatten jetzt genannt goldene Schnitt, du hast die verschiedenen Sinne genannt. Welche Regel kann ich für mich persönlich anwenden in meinem persönlichen Umfeld, um ja, mich einfach wohler zu fühlen?
Ja, also im Endeffekt würde ich da so vorgehen. Ich würde mir überlegen, was tust du als Leon tagtäglich? Du ziehst dich als erstes wahrscheinlich an, du hast ein Umfeld, in dem du dich bewegst, du hast einen Freundeskreis, mit dem du dich umgibst und du hast natürlich auch Reize, die dir jeden Tag begegnen. Wie wir eben, oder wie ich anfangs vielleicht versucht habe darzustellen, ist, dass dir Ästhetik ja nicht nur in Form von Visualität begegnet, sondern eben auch auf den anderen, mit unseren Sinn wahrnehmbaren Ebenen. Das heißt, was sind Dinge, die dich persönlich glücklich machen und die vielleicht auch deine Freunde und die Menschen, mit denen du dich umgibst, glücklich machen? Beispielsweise ist ein Kaffeegeruch, wenn du Besuch bekommst zu Hause, ein total willkommen heißender Aspekt, wo du dich sofort zu Hause fühlst. Oder wenn du, keine Ahnung, was gekocht hast oder was gebacken hast und die Leute kommen zu dir nach Hause, das sind alles so Kleinigkeiten. Kannst du auch synthetisieren mit Duftstoffen, geht auch heutzutage alles super. Ich habe ein paar Freunde, da nehme ich diesen Geruch wahr, über den Eigengeruch hinaus, ist ja nochmal immer eine Frage, kennt vielleicht jeder so, man kann sich nicht riechen oder so, das kann man ja auch überdecken mit einem anderen Geruch. Mhm. Du kannst Duftkerzen aufstellen, du kannst so kleine Duftöle aufstellen. Ich arbeite total gerne mit natürlichen Dingen, es muss jetzt nicht super künstlich sein. Zedernholz, Duft ist etwas, was total gut funktioniert, weil da noch so Phytozäen drin sind, so spezielle Duftstoffe, auf die wir Menschen auf besondere Art und Weise reagieren, die uns glücklich machen, weil uns das mit einem Waldspaziergang eben, ja, weil wir das damit assoziieren. Deine Bekleidung, wie ziehe ich mich an? Wie gebe ich mich? In welchem Setting? Wenn du zum Beispiel zu Hause bist und jemanden willkommen heißen möchtest und da aber in der Kleidung sitzt, die du im Büro vielleicht tragen würdest oder in irgendeinem Setting, wo du dich eher verkleidet fühlst, dann wird das nicht funktionieren mit der geborgenen Stimmung. Also da musst du sehr auf dich selbst hören und gucken, okay, wer bin ich eigentlich und was macht mich aus und wo möchte ich, dass jemand wirklich Leon kennenlernt und wo möchte ich mit jemandem in Kontakt treten und wo möchte ich eigentlich eher eine Rolle spielen und wo möchte ich als das gesehen werden, was ich vielleicht auch ausstrahle. Da habe ich für deine Zuhörer vielleicht auch drei Settings vorbereitet, die mir persönlich ganz, ganz viel geholfen haben in ganz vielen Lebensphasen und die ich gerne weitergeben würde. Das ist das, was wir halt immer an uns dran haben, das ist die Bekleidung. Und zwar, wie konkret muss ich mich denn anziehen, um welche Selbstwirksamkeit zu erzielen? Und das ist vielen vielleicht bekannt von Leuten wie Steve Jobs oder so. Es gibt viele Menschen, die sich auf eine spezielle Art und Weise kleiden, um eine gewisse Wirkung zu erzielen. Schwarzer Rollkragenpullover, schwarzes Turtleneck, es ist so der One-Time-Favorite. Gerade wenn es um die Wahrnehmung von Frauen geht, dann wirken Frauen oft unsicherer als Männer. Und in einem Setting wie einem Bewerbungsgespräch bietet es sich immer an, tendenziell eher gedeckte Farben zu wählen. Einen schwarzen Pulli, ein eher körperbetontes schwarzes Oberteil, meinetwegen auch ein Blazer, ein Anzug, ein Jackett, egal in welchem Setting du stattfindest. Wenn dich jemand nicht kennt und du Professionalität und Verlässlichkeit ausstrahlen möchtest, dann ist die Farbe schwarz die Farbe, die ich dir immer ans Herz legen würde. Damit kannst du aber jemanden nicht auf einer persönlichen Ebene so richtig catchen. Wenn du ein Date hast, würde ich dir eher davon abraten, in einer schwarzen Uniform da quasi vorzulaufen. Dann macht das eher Sinn, etwas zu tragen, dem du dich wohlfühlst, damit du das auch ausstrahlst, damit du dem Gegenüber das Gefühl gibst, hey, ich bin hier, mir geht's gut und ich trage etwas, was vielleicht auch meinen Charakter so ein bisschen widerspiegelt. Oft spielen wir damit Accessoires, ne? Ketten, Armbänder, Dinge, die dich ausmachen, die aber vielleicht in einem beruflichen Kontext eher hinderlich wären oder zu viel von dir verraten würden. Also wenn ich ein erstes Kennenlernen hätte oder eine Date-Situation, dann würde ich eher auf etwas gehen, was dich persönlich darstellt und in dem du dich wohlfühlst. Ganz, ganz wichtig.
Ganz kurz, bevor wir zum nächsten Szenario gehen. Warum macht Schwarz denn so eine Business-Wirkung?
Naja, Schwarz ist eine Farbe, die schmälert. Also das ist so, dass du visuell, wenn du Schwarz trägst, eher geradlinig wirkst und eine Tiefe gibst. Also Schwarz ist ja keine Farbe, wo du durchgucken kannst. De facto gar keine Farbe. Mhm. Für die Nerds unter uns. Aber es ist etwas, wo du nicht sofort plastisch siehst, okay, da fängt der Mensch an und da hört er auf. Da hast du eine andere Plastizität. Und dann wirkst du, es gibt zum Beispiel Farbpsychologien, in denen es heißt, dass eine weiße Farbe zum Beispiel eher so mit ja, Unschuld, jugendlich, kindlich assoziiert wird. Was ein Schwarz jetzt nicht darbietet, das gibt dir eher das Gefühl, okay, ich habe dann Gegenüber, der bringt eine Tiefe mit und der hat auch eine gewisse Professionalität. Das ist aber auch sehr viel also aus der Sozialisierung, ne? Sehr viel antrainiert. Das darf man nicht vergessen. Wir Menschen sind es gewohnt, über Jahrhunderte hinweg, dass Schwarz eine Farbe ist von Menschen, denen wir vertrauen. Lustigerweise ist Schwarz so die unausgesprochene Farbe der Architekten. Das sind Leute, die gelehrt sind, die etwas wiedergeben. Also viel ist da auch auf Grundlage der Sozialisierung.
Wir machen eine kurze Pause, in welcher ich dich um einen kleinen Gefallen bitten möchte, welcher 10 Sekunden deiner Zeit in Anspruch nehmen wird. Mir ist aufgefallen, dass 75% der Menschen, die diesen Podcast hören, noch nicht auf den Folgen-Button gedrückt haben. Falls du schon mal in den Genuss dieses Podcasts kamst, drücke bitte einmal auf den Folgen-Button. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr uns das hilft, denn desto größer der Podcast wird, desto mehr Energie können wir hier reinstecken. Danke dir und genieße den Rest der Folge. Es gibt ja verschiedene Farben, die verschiedenes aussagen, wie du es jetzt gerade bei Schwarz beschrieben hast. Beispielsweise löst ja auch Orange, habe ich gelesen, Aggressionen aus, teilweise. Mhm. Das ist ja so eine sehr...
Da gibt es für und wieder. Ich will ehrlich sein, ich halte von dieser grundsätzlichen Farbtheorie nur bedingt etwas, weil ich auch schon das komplette Gegenteil festgestellt habe oder an Menschen gehört habe, aber es gibt zum Beispiel Blau. Blau ist eine Farbe, von der gibt es wahnsinnig viele Studienergebnisse, die beweisen, dass Blau unappetitlich ist. Das heißt, Menschen essen von blauen Tellern weniger. Also wenn jemand abnehmen möchte, here we go. Bestellt euch blaue Teller. Aber grundsätzlich ist das zum Beispiel sowas, wo es schon eine große Schnittmenge gibt. Orange, Aggression, ja, gibt es auch viele Studien zu. Muss jeder selber wissen, wie er dazu steht. Und eine Farbe ist ja auch nicht eine Farbe. Eine Farbe ist erstmal ja, da, plastisch. Und je nachdem, wie du sie beleuchtest, wie in welcher Intensität du sie einsetzt, kann sie auch nochmal ganz anders wirken. Ne? Das heißt nicht, dass jedes Orange jetzt irgendwie dich aggressiv und wild macht. Aber ja, viele Menschen assoziieren das mit Sonnigkeit und mit hier fühle ich mich wohl und hier ist es warm. Und ne?
Sonnenuntergang.
Genau, genau.
Ist entspannend.
Ja,
ja.
Mich würde es aggressiv machen, will ich ehrlich sein. Also, ich kann damit nicht so gut umgehen, glaube ich.
Ja, es kommt, glaube ich, auch drauf an, in welchem Zusammenhang. Aber wo ich das vor allen Dingen sehr erkenne, ist im Tierreich. Mhm. Da Tiere wirklich sehr stark einfach auf Farben reagieren. Ja. Beispielsweise der Torero, der schwingt ein rotes Tuch. Ja, ist ein bisschen verwerflich, was sie da machen. Aber der Bulle reagiert halt auf diese Farbe.
Ja.
Ja, oder Insekten, wenn man Farben von irgendwelchen Blüten trägt, dann werden die davon angezogen. Und da merkt man schon, dass Farben sehr stark sind und auch sehr viel auslösen können. Ne?
Super spannendes Thema.
Ja.
Tatsächlich darf man da nie außer Acht lassen, dass jedes Tier auf seine spezifischen Aufgaben im Leben auch ausgelegt ist mit seinem Farbsehen. Das heißt, ein Pferd sieht ganz anders Farben als ein Insekt. Da gibt es tolle Videos, so, die da versucht haben, so dieses Farbsehen zu animieren aus verschiedenen Tierreichen. Aber ein Reh zum Beispiel sieht kein Orange. Das nimmt es nicht so wahr nach aktuellen Studien. Ich bin da mal ein bisschen vorsichtig, weil diese Studien werden noch oft irgendwie überarbeitet und widerlegt. Aber viele Jäger zum Beispiel instrumentalisieren die Farbe. Die tragen rote Sicherheitswesten, damit sie eben von Menschen leicht gesehen werden. Und von den Tieren nicht. Und dieses typische Jägergrün, was man sagt, was man verwendet, das funktioniert eigentlich gar nicht, weil die Tiere sehen das Grün total, weil sie sich tagtäglich im Grünen aufhalten. Das ist deren Lebensraum. Das müssen die überblicken können, weil das deren Überleben sichert. Ein Orange findet so in der Farbintensität in einer Schule nicht statt. Ne? Das heißt, darauf sind die halt, darauf reagieren die sehr achtsam. Ja. Genau. Mhm. Und das ist mit dem Stier auch so. Mhm. Deswegen reagiert ein Stier so auf das rote Tuch.
Weil er nicht daran gewöhnt
genau,
ist.
Genau, genau. Ja, in der Natur findet das so nicht statt.
Das ist interessant.
Total, finde ich auch.
Und da gibt es ja etliche Beispiele auch aus dem Fliegenreich. Fliegen mhm. sehen auch wieder ganz anders. Dein ganzes System, das ganze System funktioniert anders.
Richtig.
Und was mir jetzt gerade durch den Kopf geschossen ist, als du das gesagt hast, war so, was vielleicht wir als ästhetisch vom Farbenreich sehen, ist in einem anderen Kontext vielleicht überhaupt nicht passend. Also ich sag jetzt mal, wenn eine andere Spezies sich das anschauen würde mit deren Augen, ja, mit deren Gehirn, da würde es vielleicht überhaupt nicht passen farblich. Mhm. Das heißt, das ist wirklich sehr
individuell.
Sehr subjektiv auch, ne? Sehr subjektiv.
Absolut.
Ja.
Voll. Also ich finde es auch ehrlicherweise ziemlich spannend. Es gibt da sogar Meinungen drüber, die behaupten, dass es im Menschenreich unterschiedliches Farbsehen gibt, je nachdem, wo du groß geworden bist, dass wenn du in einem Bereich, wo eben viel Grün stattfindet, du Farben anders wahrnimmst, als wenn du eben, ja, wie ich vorhin schon sagte, in der Wüste groß wirst. Mhm. Einfach aus Überlebensgründen, ne?
Ja.
Also,
ja.
Wo sehe ich Gefahr, wo sehe ich keine Gefahr?
Mhm.
Und auch die Leuchtkraft, ne? Das, was ich auch zu ganz zu Beginn einmal sagte, das war auch in der Historie der Ästhetik ein Bereich von Homer, der der Meinung war, Ästhetik wird ganz stark von der Leuchtkraft beeinflusst. Das heißt, wie stark fällt eine Farbe ins Auge?
Mhm.
Zum Beispiel gibt es in der Natur ja kaum Blau so als richtigen Farbstoff. Gibt es eigentlich nicht. Es gibt viele Farben, die das so synthetisieren, sodass es für uns auch blau aussieht, aber in den meisten Fällen eine Blaubeere, eine Heidelbeere zum Beispiel, ist ja eigentlich eher violett. So. Das heißt,
Wasser ist durchsichtig eigentlich, aber erzeugt dann durch die Lichter.
Genau, Plastizität, also das, was es dann halt reflektiert, das sehen wir dann auch. Das heißt, auch wir sind programmiert von der Natur, gewisse Dinge auf eine gewisse Art und Weise wahrzunehmen. Wasser ist blau, vital, schön, klar, das können wir trinken, das nährt uns. Diese Beere hat die und die Farbe, die sieht zum Beispiel eher giftig aus, die könnte eventuell gefährlich sein für uns.
Das ist interessant. Und dann gibt es Leute, die färben ihre Haare blau und dann...
Ja, werden sie leichter wahrgenommen von uns.
Ist es vielleicht auch, sieht es dann vitaler aus? Weil das habe ich mich gerade gefragt. Aber das ist einmal so in den Raum
ja,
gestellt.
Ja, weil das ist ja das Spannende. Tut es halt nicht, weil diese Farbe in der Natur nicht stattfindet. Und wir Menschen haben trotzdem das tiefe Bedürfnis nach Vitalität. Was da zum Tragen kommt, ist das zweite Gesetz oder diese zweite Theorie von Ästhetik, dass etwas auch erhaben sein kann. Wenn etwas erhaben und andersartig ist, sind wir eher geneigt hinzugucken. Das heißt, unsere Augen sehen, was die Person an sich hat und fühlt sich dadurch unterhalten und dadurch auch irgendwie nochmal anders stimuliert von den Reizen. Deswegen ist sich die Haare blau zu färben eine gute Maßnahme, wenn du wahrgenommen werden möchtest.
Und ich glaube, ein Künstler, man kennt es selbst, irgendwelche Künstler, die sich super crazy kleiden, wo man sagen könnte, das könnte ich niemals tragen, aber es ist irgendwie so stimmig in dem Moment. Und es ist, weil die Person irgendwie die verschiedenen Gesetze anwendet. Also auf einer Seite erzeugt diese Person diese Aufmerksamkeit, aber es ist trotzdem stimmig irgendwo. Obwohl es eigentlich sind es komplett zusammengewürfelte Outfits oder was auch immer.
Mhm.
Erinnert mich an, Tim war mal im Podcast, Tim ist auch einer, der würfelt alles zusammen. Und ich könnte es nicht, also keine Ahnung, wie der das macht.
Ja.
Aber er hat irgendwie ein Feeling dafür und es sieht immer voll gut aus am Ende des Tages. Das ist wirklich interessant.
Ja, da kannst du viel mit Farblehre arbeiten, mit Komplementärfarben. Farben, die eigentlich sich erstmal gegenseitig widersprechen vom puren Farbton, aber richtig angewandt eben trotzdem das Auge direkt lenken und damit einen Effekt erzielen.
Ja.
Und das ist auch so, das sind so Bereiche, wenn du wirklich ins Äußerste gehen möchtest und auffallen, kannst du solche Mechanik natürlich auch für dich nutzen. Ich habe neulich eine Frau getroffen, die knöpft immer ihre Jacke falsch, weil sie meinte, das ist meine Kontaktjacke. Die trage ich so, weil ich damit ins Gespräch mit anderen Menschen komme und das funktioniert für sie. Und ja, die ist aber auch voll d'accord damit. Also die mag es, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und möchte damit zu gewissermaßen natürlich auch auffallen. Aber auch so eine ganz sympathische Art und Weise. Deswegen, das kannst du auch schon für dich instrumentalisieren. Wird dein Kumpel oder dein Podcast-Gast wahrscheinlich auch auf diese Art und Weise für sich verbucht haben. Mhm. Ja.
Aber um Gesetz zu brechen, muss man halt auch erstmal die Gesetze verstehen. Das finde ich immer interessant. So, das erste Aspekt ist das erste Anwendungsbeispiel, das du gerade genannt hast, war ja jetzt das Kleid.
Ja.
Gehen wir weiter.
Genau. In einem anderen Setting, wenn es zum Beispiel um die Räumlichkeiten geht, hatten wir vorhin schon so ein bisschen über persönlichen Wohnraum gesprochen. Jeder Besucher und jeder Mensch, der in einer Wohnung Zeit verbringt, der wird eine gewisse Form von Ordnung erstmal als ästhetisch erachten, als wenn es komplettes Chaos ist. Also die wenigsten Leute sagen, boah, okay, ich stehe bis zu dem Knie in den Büchern und in Klamotten und hier ist super, hier kann ich auf jeden Fall die nächsten 3 Stunden verbringen. Gibt es bestimmt auch, aber es ist nicht die Norm. So, das heißt, eine gewisse Form von Ordnung, angenehme Gerüche sind da total hilfreich. Wenn ich jetzt nochmal von privaten Raumsetting weggehe in den professionellen Raum, wenn ich zum Beispiel ein Büro habe, ein Wartezimmer oder ein Bereich, wo meine Kunden sich viel aufhalten, dann würde ich da auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Beleuchtung stimmt, dass man sich wohlfühlt, dass man kein zu starkes Licht von oben hat, sodass du im Gesicht überall Schatten hast. Ich war neulich in einem Laden in einer Patisserie in Hamburg. Die ist wirklich sehr, sehr toll. Die ist hammertoll eingerichtet, ganz, ganz liebevoll. Weiß super sie? Nette Leute. Sollen wir das jetzt droppen?
Ja, wir droppen das und dann können die Leute sich das auch mal anschauen.
Liebe Patisserie Johanna an der Stelle. Ihr macht wirklich einen tollen Job, aber die Beleuchtung, also direkt um den Tresen.
Ah, okay, Negativbeispiel. Ist trotzdem gut, passt schon.
Also direkt vor dem Tresen hat man ein so starkes Licht von oben und man hat wirklich das Gefühl, man ist in einem Verhör. Also wirklich. Mhm. Als ob dir jemand vor dir sitzt und sagt, ich weiß, du hast meine Zimtschnecken zu lange angeguckt. Du bist schuld.
Okay. Verstehe. Ja, okay,
nein, also wirklich sehr, sehr unangenehm. Oder kann sehr unangenehm wirken. Also da würde ich immer drauf achten. Vielleicht auch gerne einen Profi drüber schauen können. Ich meine, es gibt Raumlichtgestalter, es gibt Raumlichtdesigner, die sich mit nichts anderem tagtäglich befassen, als mit der perfekten Beleuchtung.
Man muss halt erstmal drauf kommen, dass das Licht so eine Wirkung hat. Weil ich glaube, viele, die sind sich halt dessen gar nicht bewusst.
Überhaupt nicht.
Machen halt Belichtung hin und dann passt es so.
Indirektes Licht, ja.
Das ist halt wirklich Psychologie einfach.
Richtig.
Ne? Schon, ja.
Es geht nicht darum, dass der Raum perfekt ausgeleuchtet sein muss. Du musst in diesem Raum gerade nichts suchen, wenn du dich nur kurz dann aufhältst, um auf deinen Termin zu warten. Du möchtest da kurz entspannen, du möchtest kurz in dich gehen. Arbeite mit indirekter Beleuchtung. Arbeite mit einer Beleuchtung, die warm ist. Es gibt hunderte von Weißtönen. Wissen die wenigsten, aber da kann man auf jeden Fall eine große eine große Bandbreite von verschiedenen Lichtern anwenden, um einen gewissen Effekt zu ziehen. Und im Zweifelsfalle frag einfach 5 Leute. 5 Leute sind meistens ausreichend dafür. Und auch wenn wir da alle anders ticken und alle andere Vorlieben haben, wenn sich 5 Leute einigermaßen wohl im Raum fühlen, dann kannst du eigentlich schon sagen, okay, wird schon passen.
Ja.
Genau. Natürlich auch Vitalität, hatten wir auch besprochen. Wir haben so einen gewissen gemeinsamen Nenner. Eine Pflanze zum Beispiel. Rein technisch betrachtet ist das etwas, was einen ganz, ganz ursprünglichen Herkunft hat. Du hast zum Beispiel gefragt, hey, hast du gar keine Pflanzen zu Hause oder so? Gut, ich bin jetzt leider nicht viel zu Hause, aber das ist etwas,
was... Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, hast du eine Pflanze?
Hast du vielleicht eine Pflanze? Ja, Trockenpflanzen. Nein, nein, aber das sind so die Dinge, die uns natürlich maximal viel Wohl empfinden, bescheren.
Das ist sehr ursprünglich, sehr.
Ja.
Unser Gehirn wurde ja, da haben wir gerade wieder beim Punkt von vorhin.
Ja.
Ne? Unser Gehirn wurde ja unser Leben lang, wir kommen ja aus dem Wald, mit
Richtig.
Grün konfrontiert und deswegen ist ja auch Grün die Farbe.
Der Hoffnung.
Und die auch am ehesten ins Auge sticht, ne?
Ja.
Wenn ich das jetzt korrekt in Erinnerung habe. Deswegen wird es auch für den Marketing angewandt, dieses Neongrün. Ne?
Ja. Ja, also es ist halt etwas, was auffällt. Also Neonfarben fallen auf und Grün ist dann noch ein bisschen zurückgelehnt. Grün ist keine Farbe wie Neongelb, Neonorange. Kannst du natürlich auch im richtigen Setting kombinieren, aber dieses Neongrün spezifisch kombiniert im Endeffekt 2 Wirkungen in einem. Das heißt, du hast einmal die Ästhetik. Grün ist eigentlich eine Farbe, die für die meisten Menschen angenehm ist. Mhm. Und du hast trotzdem diesen Markereffekt, dass du etwas erhebst oder etwas hervorhebst. Ja.
Weil ich hatte für meine Masterarbeit was nachgeschaut. Und zwar hätte so ein Konzept gemacht, wie man vielleicht gewisse Anhänger an Produkten besser sichtbar machen kann. Mhm. Und da habe ich gelesen, dass die am meisten erkennbare Farbe, also die am meisten visible Farbe, grün ist. Und das ist speziell an dieses Neongrün gewesen. Ja.
Ja, also das kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, was du für eine Wirkung haben möchtest. Mhm. Auf jeden Fall ist Neongrün eine Farbe, die aufgrund ihrer Beschaffenheit viele Bereiche abdeckt, wie ich gerade schon gesagt habe. Du hast diesen natürlichen Aspekt damit drin. Mhm. Du bist halt nicht bei Neon-Orange oder Neon-Gelb oder Neon-Pink. Du hast eine Farbe, die so in der Natur drin vorkommt. Das heißt, es ist erstmal geläufig. Mhm. Ja, okay. Also wir haben eine Farbe, die ihren Effekt tut, dass sie etwas markiert, hervorhebt, also ein Hingucker ist, aber eben auch nicht zu absurd für uns ist in der Wahrnehmung.
Ja. Okay, also wir haben einmal die Bekleidung, wir haben einmal die räumliche Gestaltung, also einmal die Bekleidung, ne, durch Farben, durch auch vielleicht Strukturen, die räumliche Struktur durch Belichtung hast du jetzt angenannt.
Beleuchtung,
Beleuchtung, als auch durch, ja, vielleicht natürliche Gegenstände.
Materialien hatten wir. Also im Endeffekt hilft es immer als Faustregel, diese Sinne, die wir wahrnehmen. Also im VM sind es de facto eigentlich nur 5. Man kann auch drüber streiten, ob man jetzt da noch einen 6., 7. mit reinnimmt. Aber im Endeffekt ist es das, wie riecht etwas, wie sieht etwas aus, wie fühlt sich etwas an, wie hört sich etwas an, die auditiven Reize, auch total wichtig. Ich meine, dass wir in Stores heutzutage Musik hören und überall, wo wir reinkommen, hat sich auch schon längst etabliert. Das war ja noch viel länger vor den olfaktorischen Reizen überhaupt, also den mit der Nase wahrnehmbaren. Und dann ja, auch Geschmack natürlich, ne? Also passt etwas zusammen, ist es geschmacklich gut. Es gibt sogar Wissenschaften, wo Farben einer gewissen Geschmacklichkeit zugeordnet sind und Gerüche etc. pp. Da müssten wir jetzt aber sehr weit in die Wissenschaft abschweifen, um da so ein bisschen den roten Faden reinzubringen. Aber das gibt es auch. Also es gibt Leute, die sehen eine Farbe und nehmen einen gewissen Geschmack dadurch wahr. Mhm.
Hm. Okay.
Oder assoziieren es damit. Das heißt, die Assoziationskette ist auch immer gut. Also ich würde da persönlich immer auch so ein bisschen in die Zielgruppe schauen. Wen wollen wir eigentlich ansprechen? Also in meinem konkreten Tipp für die Zuhörer wäre das so. Wen will ich ansprechen? Und dann überlege ich mir, wie spreche ich sie an? Was sind die, was ist die Schnittmenge der Zielgruppe? Sind das vielleicht Leute, wenn ich jetzt eine Outdoor-Marke habe, Sportmarke, aber die gerne im Outdoor-Bereich angewandt werden soll, dann ist es sehr, sehr naheliegend, dass diese Leute nicht nur im Fitnessstudio Sport machen, sondern dass sie damit auch rausgehen werden. So, was sind die Reize, mit denen sie sich gerne umgeben? Warum sie diese Sportarten gerne machen? Wie kann ich die in den Innenraum übertragen? Wie kann ich diese Leute in das Setting bringen, wo die Sportart vielleicht auch ausgeübt werden? Weil es kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Hätte ja auch sein können, hey, ich mag Sport, aber ich gehe halt rein, weil ich lieber, was weiß ich, im Gym Gewichte durch die Gegend hiefe oder dass ich lieber schwimmen gehe.
Absolut, als Privatperson auch, was, wenn jemand zu mir nach Hause kommt, aus welchem Grund kommt die Person, kommt die in mein Podcast-Studio und soll professionell und vielleicht auch eine gewisse Wirkung haben oder soll, kommt die ins Wohnzimmer und möchte sich entspannen und genau. Ja, also im Endeffekt stellt man sich die Frage, Was waren meine Sinne, ne? Egal in welchem Setting. Also wenn ich mich kleide, wenn ich in einem Raum bin, wo auch immer ich bin, ich frage mich.
Oder die Sinne deines Gegenübers.
Genau. Aber um sich da hineinzuversetzen, fragt man sich ja auch, was fühle ich jetzt? Ne? Mhm. Also was, wenn ich in den Raum gehe, was sehe ich? Mhm. Was fühle ich? Was höre ich? Was rieche ich? Und das kann man dann ja auch auf andere übertragen.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Und das Schöne ist, es gibt sogar so eine Art Nachweis darüber. Es gab eine Versuchsreihe mit verschiedenen Kunstwerken aus verschiedenen Epochen. Einmal Akademismus, da wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Einmal den Surrealismus. Also da waren auch ganz abstrakte Gemälde, Jason Pollocks und so weiter. Wo ein Original neben ein KI-generiertes Modell, was sehr dicht am Original dran war, erstellt worden ist. Und die Zuschauer, die eigentlich keine Ahnung von Kunst oder den Kunstwerken hatten, zum Beispiel Schüler, wurden in dieser Ausstellung gebeten und sollten dann sagen, was ist das Original? Die wurden beide nebeneinander gehangen und 90%, also etwas unter 90, es war um und bei 86%, lasst mich lügen, haben sofort erkannt, was ist das Original und was ist das KI-generierte. Und das war nicht, weil das irgendwie minder war von der Wertigkeit oder Qualität, sondern einfach nur, weil ein Mensch sich einen Plan gemacht hat, selbst wenn es ein abstraktes Kunstwerk ist, wie Dinge angeordnet sind. Und damit können wir im Endeffekt den Beweis dafür stellen, dass wir alle schon eine gewisse Schnittmenge haben, was denn Wahrnehmung angeht. Und das sind eben dieses Reglement der Ästhetik.
Das heißt, KI wird uns erstmal in dem Bereich auf jeden Fall noch nicht ersetzen.
Ja? Ich hoffe. Nein, also ich hoffe einfach, dass alle kreativen Köpfe und alle Leute, die sich lange ein Standbein damit aufgebaut haben und einfach lieben, was sie tun, natürlich eine Daseinsberechtigung haben. Aber das ist eigentlich ein guter Punkt. Ich finde, wir können auch gerne nochmal auf die kritischen Aspekte eingehen, weil da kommst du eigentlich schon zu einem wichtigen Thema. Und zwar habe ich ja vorhin darüber gesprochen, dass Ästhetik auch zu gewissermaßen wissenschaftliche oder mathematische Aspekte inhärent hat, denen wir uns nicht so richtig entziehen können. Das heißt, Ästhetik kann uns auch wahnsinnig stark beeinflussen bei unserem Kaufverhalten, bei unserem Verhalten sowieso. Wir können ein minderwertigeres Produkt kaufen, nur weil uns die Verpackung besser gefällt zum Beispiel. Das sind so die einfachsten Beispiele, wie uns Ästhetik im Alltag leiten kann und wir unterbewusst völlig machtlos sind der Ästhetik gegenüber. Und das ist eine Sache, die darf man nicht vergessen. So kommen wir zu Kaufentscheidungen auf Online-Plattformen oder auf Websites, die wir eigentlich gar nicht machen wollten. So. Das darf man auch nicht aus der Acht lassen. Also überlegt euch auch immer, wenn ihr rausgeht und irgendwas kaufen wollt oder Social Media durch die Gegend swiped, dass Anzeigen schon ganz bewusst so generiert sind, dass sie möglichst viele Ebenen von dir als Person ansprechen, dass du zu einer positiven Kaufentscheidung kommst.
Auch schon eine gewisse Aktion halt triggern, ne?
Richtig, richtig.
Durch Farben, durch, genau.
Ja, es gibt da selbst im Store-Setting gibt es mittlerweile Firmen, die Sensoren an Regalen montieren, sodass sie erfassen, wie lange jemand wirklich vor welchem Regal gestanden hat, um darauf Rückschlüsse zu ziehen, wie die Regalgestaltung zum Beispiel das Kaufverhalten von Probanden beeinflussen kann. Ja.
Das ist der Wahnsinn.
Das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist echt ein bisschen spooky, ein bisschen surreal alles, aber so funktioniert das.
Ja, so funktioniert Kapitalismus.
Ja,
es geht
auch die
Screen-Time, geht halt alles ums Geld generieren. Und wie erreiche ich das, dass Menschen ihr Geld ausgeben, indem ich sie dazu bewege und die Psychologie verstehe dahinter und das auch anwende. Weil wenn ich das nicht mache und andere machen das, bin ich im Nachteil.
Eben. Ja,
das ist im Endeffekt dann der Job des Wirtschaftspsychologen. Ne?
Ja.
Unter anderem. Ja.
Genau, deswegen, ja. Schon ganz lustig, wenn man so zwei verschiedene Bereiche so miteinander verbinden kann. Aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass das funktioniert.
Ja, dann am Ende des Podcasts stellt ihr mal der vorangehende Gast eine Frage. Okay. Markus von Hauff stellt dir folgende Frage. Was würdest du über dich selbst bei deiner Beerdigung sagen?
Ich über mich selbst bei meiner Beerdigung?
Ja, ich glaube, Markus hat nicht ganz so viel nachgedacht bei der Formulierung dieser Frage, beziehungsweise hat vielleicht ein Detail ausgelassen.
Gehen wir davon aus, dass ich reinkarniert werde, oder?
Also ich verstehe das so, dass vielleicht ein Hologramm von dir erscheint auf der Beerdigung.
Oh, wow. Ja, okay.
So stelle ich mir das jetzt vor.
Ja, das
ich weiß
ist
nicht, ob
realistisch.
Markus das auch so sich vorgestellt hat, aber so stelle ich mir gerade vor.
Nein, du hast recht. Ich glaube, das ist realistisch, wenn ich hoffentlich sterbe.
Das ist ja eben mit der technologischen Revolution aktuell. Kann es ja sehr gut sein, dass du vielleicht vorher auch was aufgenommen hast und dann als Hologramm auf der Beerdigung erscheinst und dann selber was auf deiner Beerdigung sagst. So, was würdest du dann sagen?
Was würde ich sagen? Also Humorist müsste ich eigentlich sowas sagen wie, hat Spaß gemacht, Hauptsache sah geil aus, als Einrichtung.
Der Beerdigungssaal wurde so konzipiert, dass ihr euch hier nicht in der Trauer
befindet. Ich hoffe, fühlt euch wohl. Ja, ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Ich glaube, was ich so mitgeben würde an Leute, die hier leben, stellt Fragen. Glaub nicht immer das, was du siehst. Und sei frei, so frei du kannst mit deinen Entscheidungen. Ja. Glaub nicht, was du siehst, stell Fragen und versuch so frei wie möglich zu leben.
Schöne Antwort. Helen, wenn die Leute dich finden wollen, wo können sie dich finden?
Ja, finden. ich würde da tatsächlich auch ganz archetypisch mit Social Media drauf antworten. Denise unter www.elenpasson.com und aktuell über Social Media, Instagram. Selber Name, Elen, mit lustigen Strichen drüber, HELENPASSON. Ja, da könnt ihr mich finden. Vielleicht darf ich mich ja hier und da verlinken lassen.
Sehr gerne.
Ne? Denn es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ja, du und ihr konntet was mitnehmen aus dieser Unterhaltung. Und ja, passt auf euch auf.
Seid ihr selbst. Helen, danke.
Ich danke dir.
Danke, dass du die Prinzipien der Ästhetik hier mal genauer erläutert hast, über die ich mir auch überhaupt nicht im Klaren war und die uns ja doch so stark beeinflussen im Leben, in vielen verschiedenen Bereichen, unterbewusst als auch bewusst. Und ich denke, sich dessen im Klaren zu sein, das hilft einem. Ja, das kann man auch aktiv anwenden, um Räume oder Gefühle zu erschaffen und die vielleicht auch nicht nur zu seinem eigenen Gunsten, sondern zugunsten von allen anzuwenden. Also danke, dass du da heute einmal uns in die Welt der Ästhetik gebracht hast und uns die Einblicke gewährt hast.
Vielen Dank. Ich glaube, wichtig ist mir nur, abschließend, dass nicht hängen bleibt, Ästhetik ist Schönheit, sondern Ästhetik kann Schönheit sein. Es ist die Wahrnehmung über die Schönheit. Und am Ende geht es nicht um eine klassische Schönheit, sondern Schönheit ist Interpretationssache. Genau. Und jeder hat so zu gewissermaßen selbst in der Hand, was für ihn ästhetisch ist.
Voll. Ja. Danke.